Ich lese uns heute die Verse 2 und 3 aus dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Dort heißt es: Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wir haben in der letzten Bibelstunde darüber gesprochen, dass die Gaben des Geistes nötig sind. Denn der Apostel Paulus wollte der Gemeinde zu Korinth deutlich machen, dass diese Gaben recht gebraucht werden müssen, und zwar eine Ergänzung miteinander. Ohne diese Gaben des Geistes ist Gemeinde Jesu, der Aufbau der Gemeinde, Leben in der Gemeinde überhaupt nicht möglich. Der Heilige Geist muss führen und leiten. Wo der Heilige Geist nicht ist, findet keine Gemeinde Jesu statt, findet kein Aufbau der berufenen Gemeinde zum ewigen Leben statt. Gaben des Geistes sind nötig. Ich will euch nicht verhalten von diesen Gaben, die nötig sind. Und sie folgen ja dann auch in der Aufzählung. Und wir haben gesagt, dass in erster Linie die Gaben, die vom Himmel herabkommen, der Gemeinde geschenkt sind, wie zu Pfingsten. Und darüber hinaus auch natürliche Gaben, so Gott will, eingesetzt werden können durch seine Kraft. Das heißt also, Aufbau der Gemeinde Jesu ist dem natürlichen Menschen völlig aus der Hand genommen. Er kann nichts tun. Er kann nichts dazu beitragen, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Es ist ihm unmöglich. Er hat kein Potenzial. Nichts ist ihm gegeben. Und wir haben uns das auch wieder vors Herz gestellt, als die Jünger doch am Bau des Reiches mit tätig sein wollten. So steht es gleich am Anfang der Apostelgeschichte, dass der Herr Jesus sagt: Halt, nein, wartet, bis ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangt. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ohne Heiligen Geist könnt ihr meine Zeugen nicht sein. Das ist also eine Grundsatzentscheidung des lebendigen Gottes für Gemeinde Jesu weltweit und auch vor Ort. Wenn wir also von Gemeinde sprechen, reden wir ja nie von einer Ansammlung von Menschen, die irgendwie an Gott glauben, vielleicht sogar an Jesus glauben, sondern die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, die Wiedergeburt erlebt haben. Das ist Gemeinde Jesu. Und zu der spricht der Apostel Paulus, dass sie sich daran erinnert, was sie bekommen hat. Denn in den Kapiteln zuvor schien es so, dass diese Erinnerung oder diese Berufung nicht mehr gegenwärtig war. Und wenn ich in mein Leben schaue und jeder in das Seine, kann er sehr schnell daran ablesen, dass die Gefahr besteht, Gemeinde Jesu wieder aus eigenen Möglichkeiten bauen zu wollen. Die Gefahr ist immer da. Und die war auch in Korinth da. Aber was war das Resultat? Zank und Streit. Das war das Resultat. Weil man wieder eigenmächtig Gemeinde Jesu bauen wollte. Und da rief der Apostel Paulus sie zurück und sagt: Halt, es geht um die Ordnungen des lebendigen Gottes. Und es geht um die Offenbarung Jesu im Heiligen Geist. Die Korinther, und jetzt mal abgesehen von den jüdischen Gläubigen, die an Jesus gläubig geworden sind in dieser Gemeinde, dienten ja vorher Göttern, Götzen. Sie beteten Stein an oder irgendwelche Namen, die ihnen genannt worden sind, als Schutzgötter, als Kriegsgötter, ein ganzes Götterheer. So wie ihr gelehrt worden seid, heißt das ja hier. Ihr seid so geführt worden. Ihr wisst doch, dass ihr Heiden gewesen seid. Ihr wisst doch, will der Apostel Paulus sagen, was ihr zuvor gemacht habt, bevor ihr zu Jesus kam. Was habt ihr gemacht? Ihr habt zwar auch gesucht nach irgendeiner Geborgenheit, aber ihr habt sie in Holz und Stein gesucht. Ihr habt eurer Hände Arbeit angebetet und Hilfe erwartet und sie nicht bekommen. Ihr seid zu den stummen Götzen gegangen. Jetzt sage ich euch aber, niemand verflucht Jesus, der durch den Geist Gottes redet. Mit anderen Worten, niemand setzt etwas neben Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist geführt wird, sondern er lässt ihn Mittelpunkt des geistlichen Lebens sein. Dieses Wort verflucht anathema, das wurde ja sehr praktisch auch ausgeübt, gleich auch in den ersten Jahrhunderten und auch bis fast in unsere Zeit hinein, wurde dreimal am Tag in den Synagogen Jesus verflucht und alle, die ihm folgten. Warum? Einfach, weil sie sagten, es ist ein falscher Gott. Die Christen sind Götzendiener. Und deswegen verfluchten sie diese Götzendiener, die sich nicht an den einen Gott Israel zielten. Aber wer den Heiligen Geist empfangen hat, der wird nichts mehr neben der Offenbarung Jesu Christi gelten lassen. Das will dies bedeuten. Denn der Heilige Geist, der die Gaben auch austeilt, er bekundet Jesus selbst im Leben der Gläubigen. Wir kommen noch dann kurz dazu. Er redet davon, was Gott in Jesus getan hat. Er redet von nichts anderem. Er verherrlicht Gott in seinem Sohn. Und das tut er im Herzen der Gläubigen. Und wo diese Verherrlichung im Herzen aller wiedergeborenen Gläubigen stattfindet, sehen alle nur noch einen, nämlich den Sohn. Gott in seinem Sohn. Weil er in allen Herzen offenbar gemacht worden ist. Die Orientierung findet also ganz neu zu einer Person statt. Das sollte auch in Korinth wieder der Fall sein. Allerdings, wir wissen ja auch aus dem eigenen Leben, dass es oftmals schwer ist, die alten Gewohnheiten abzulegen. Wir werden gläubig. Wir haben so vieles vorher falsch gemacht. Wir sind manchen Lastern verfallen gewesen. Und jetzt sind wir gläubig. Und es soll ein neues Leben entstehen. Alte Dinge sollen nicht mehr mitgetragen werden. Aber sie kommen immer wieder zum Vorschein. Auch im jüdischen Leben war das so. Darum musste ein ganzer Brief extra dafür geschrieben werden. Nämlich der Hebräerbrief. Weil immer der Sog zum Gesetz unter den Juden an ihnen zog und zurückziehen wollte von der Gnade in Jesus allein. Und somit musste ein ganzer Brief geschrieben werden. Und auch die Korinther, sie waren gewöhnt, zu den Göttern zu gehen. Na, vielleicht sollten wir diesen und jenen noch dazu nehmen. Und allein der Gedanke daran, an das Zurück, an diese Gewohnheit, ließ Unterschiede aufkommen. Der eine hatte diesen Gott lieb vorher, der andere hatte jenen lieb. Und der eine Gott, der sagte das, so sagten die Philosophen, und der andere das. Und diese Spaltung unter den Menschen sollte durch den Satan wieder aufleben, mitten in der Gemeinde. Nachfolge Jesu ist nicht ein Weg, so müssen wir sagen, der beschritten wird nach eigenem Gutdünken oder nach eigener Auslegung, wie so etwas geschehen kann. Denn das taten ja die Heiden zuvor. Die stummen Götzen sagten ja nichts. Also interpretierten sie, was die sagen könnten. Sie machten sie einfach zu Göttern. Das heißt, die Initiative, einem Gott zu gefallen und zu leben, musste aus den Menschen kommen. Man musste ihm Worte in den Mund legen, was eben der Zeus sagt und anordnet. Man musste ihm ein Gesicht geben. Man musste ihm ein Werk andichten und dieses Werk dann wieder für sich nehmen und sich darunter beugen. Alles ging vom Menschen aus, was diese Götter anbelangte. Aber die Nachfolge Jesu ist was ganz anderes und Neues. Und daran mussten sich die Korinther auch erst gewöhnen. Es ist nicht mehr ein Weg nach ihrem eigenen Denken und nach eigener Auslegung des Wortes, wie Gott zu sein hat oder sein müsste oder sein könnte, sondern Nachfolge Jesu ist ein Geführtwerden, ist ein Geführtwerden durch den Heiligen Geist. So wie einst schon Maria sagte, im Blick auf das, was auf der Hochzeit zu Kana geschah, was er sagt, das muss getan werden. Was Jesus sagt. Und Jesus sagt, wenn ich nicht gen Himmel fahre, kann der Tröster nicht zu euch kommen, der Heilige Geist. Mit anderen Worten, ich bin in dem Geist. Und was der Geist euch sagt, das muss getan werden. Das ist Nachfolge Jesu. Geführt werden durch die Kraft des lebendigen Gottes. Das ist ganz anders als das Leben mit den Götzen. Den Götzendienst machte ja der lebendige Gott lächerlich. Er machte ihn lächerlich, weil er sah, dass die Menschen sich zerarbeiten mit ihren eigenen Mühen und dabei immer kränker, ärmer und unfriedvoller werden. So steht es zum Beispiel in Jesaja 44. Das möchte ich uns einfach mal so aufleuchten lassen, nebendran. Ab Vers 8. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es nicht vorlängst dich hören lassen und verkündigt? Denn ihr seid meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Hort. Ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind allzumal eitel und ihr Köstliches ist nichts Nütze. Sie sind ihre Zeugen und sehen nichts, merken auch nichts. Darum müssen sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden, denn es sind Meister aus Menschen. Wenn sie gleich alle zusammentreten, müssen sie dennoch sich fürchten und zu Schanden werden. Es schmiedet einer das Eisen in der Zange, arbeitet in der Glut und bereitet's mit Hämmern und arbeitet daran mit ganzer Kraft seines Arms, leidet sogar Hunger, bis er nimmer kann, trinkt auch nicht Wasser, bis er matt wird. Der andere zimmert Holz und misst es mit der Schnur, zeichnet's mit Rüttelstein, behaut es mit Zirkeln ab und macht's wie ein Mannsbild, wie einen schönen Menschen, der im Hause wohnt. Er geht frisch dran unter den Bäumen im Walde, dass er Zedern abhaue, nehme Buchen und Eichen. Ja, eine Zeder, die gepflanzt und die vom Regen gewachsen ist und die den Leuten Brennholz gibt. Davon nimmt man, dass man sich dabei wärme. Und die man anzündet und Brot dabei bäckt, davon macht er einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die Hälfte verbrennt er im Feuer, über die Hälfte isst er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ich bin warm geworden, ich sehe meine Lust am Feuer, aber das Übrige macht er zu einem Gott, dass es sein Götze sei, davor er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und sie verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht merken können und gehen nicht in ihr Herz. Es ist keine Vernunft und kein Witz da. Also Gott sagt hier durch den Propheten einfach, so ein Unsinn, was die Menschen dort tun. Aber das setzt sich so fest in ihnen. Sie sind so überzeugt von ihrer Arbeit, dass sie gar nicht merken, wie unsinnig ihr Tun ist. Gott lachet ihrer, steht auch im Psalm 2. Aber das kann ja auch alles passieren, das sagen wir ja nicht nur für diese Leute, das kann uns ja auch passieren, wenn wir nicht aufpassen, das konnte den Korinthern passieren. Gott will nicht, dass wir einen Gottesdienst vor ihm ersinnen, sondern dass er uns führen kann. Ähnliche Stellen können wir auch im Psalm 115, 1 bis 9a lesen oder auch in Habakuk 2, 18 bis 20, das könnt ihr nachlesen. Es ist schon ein seltsamer Anblick, wenn Menschen glauben, Gott dienen zu können. Vom Himmel her aus sieht das lächerlich aus. Von der Erde scheint es sehr wichtig zu sein. Aber Gott sagt, ich will dich führen. Und das war das Problem in Korinth. Sie sollten jetzt wieder diesen einen, an den sie glauben, Jesus Christus in sich offenbar werden lassen. An dieser Stelle ruft auch uns und alle Gläubigen der Herr immer wieder in unserer Zeit loszulassen von falschen Sicherheiten, falsche Hoffnungen. Das kann ja bei uns auch die Materie sein, materielle Dinge, die uns irgendwo gefangen halten und deswegen nicht die Freiheit zur Nachfolge Jesu lassen. Schaffe, Häusle baue und dabei habe ich keine Zeit mehr, mich führen zu lassen, wie der Herr will. Kann alles passieren. Ich kann so meine Sachen pflegen und putzen, dass ich darüber hinaus die Stimme Jesu gar nicht mehr höre. Ich kann so gefangen sein von meinem täglichen Leben, dass ich gar nicht mehr mitkriege, wo der Herr mich hinhaben will. Nicht? Und die Gefahr soll nicht uns wieder neu beschleichen, sondern wir sollen wachsam sein, so wie die Korinther neu wachsam werden sollten, damit die Gaben des Heiligen Geistes unter ihnen pulsieren. Das Bekenntnis des Heiligen Geistes in den Gläubigen lenkt also immer auf Jesus Christus hin, verklärt seinen Lehrmaßstab, das ist also ein Wort, das können wir uns auch merken, verklärt seinen Lehrmaßstab. Ich habe mich immer wieder gefreut, im 1. Johannesbrief zu lesen, dass die echte Lehre nicht durch die Menschen, auch selbst durch die Gläubigen nicht hundertprozentig gegeben werden kann, sondern nur durch den Heiligen Geist. Der lehrt euch alles. Echte Lehre, echter Maßstab kommt durch die Verklärung Christi in seinem Geist. Wir lesen das zum Beispiel auch in Johannes 16. Johannes 16, da sagt der Herr Jesus schon, wenn das dann so ist, dass die meinigen den Geist bekommen, dann wird er in euch anfangen zu arbeiten. Wir können da schon mal die ersten Verse lesen, gleich ab Vers 1. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Also die Korinther, die haben sich ja geärgert. Da waren mindestens 4 Gruppen oder 5 und die haben sich gegenseitig geärgert. Ich sage euch das, sagt der Jesus, damit ihr euch nicht ärgert. Es wird nämlich etwas geschehen, was euch ärgerlich machen wird. Erstens, sie werden euch in den Bann tun oder in einer anderen Übersetzung heißt, sie werden euch aus der Synagoge schmeißen. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, der wird meinen, dass er Gott dadurch dient, einen Dienst tut. Und das werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich kennen. Also, es gibt Grund, sich zu ärgern. Es gibt Grund in der Gemeinde Jesu, aufgrund dessen, was geschieht in der Nachfolge Jesu, sich innerlich zurückzuziehen, auszuweichen, vielleicht Parteiungen zu machen und schlussendlich möglicherweise zu sagen, Jesus nachfolgen, das ist nicht populär, das gibt nur Ärger, es gibt nur Stress. Da machen wir nicht mehr so mit, so eng müssen wir das nicht sehen. Ja? Aber der Herr Jesus sagt, ich sage euch das, damit ihr euch also nicht ärgert. Es kommt die Zeit, da werden sie euch rauswerfen aus den Synagogen. Und die euch töten, die glauben sogar Gott dabei zu dienen. Aber sie kennen weder den Vater noch den Sohn. Deswegen machen sie das, ja? Das habe ich zu euch geredet, auf dass, wenn die Zeit kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Solches sage ich euch von Anfang, habe ich von Anfang nicht gesagt, denn ich war ja bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, ist euer Herz traurig. Natürlich, wenn wir dabei stehen bleiben würden, dann würden wir sagen, Nachfolge Jesu, das will ich nicht. Diese Form will ich nicht. Nein, Streicheleinheiten, das würde mir gefallen. Aber das gefällt mir nicht. Dann geht es aber weiter und dann sagt der Herr Jesus im 16. Kapitel, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird etwas Neues in euch bewegt und darauf müsst ihr hören, nicht auf das, was äußerlich geschieht. Vers 13, wenn jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Also nur er kann es und nur er tut es. Es gibt keine Wahrheitsleitung, außer durch den Heiligen Geist. Und wo heute Gemeinde Jesu ist, braucht sie die Leitung durch den Heiligen Geist, der individuell führt, jedes Glied am Leibe Jesu. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ja, er wird mich immer wieder verklären. So sagt der Herr Jesus, er wird wichtig machen, wer ich bin, was ich getan habe und was ich will, dass getan wird. Das tut der Heilige Geist in der Gemeinde. Also hier gibt es gar kein Mitbestimmungsrecht mehr, sondern hier gibt es nur noch Offenbarung. Offenbarung von dem, was Gott will, nicht mehr bestimmen. Es gibt ja viele Lieder, haben wir auch früher mal gesungen, oder auch hier wurden sie immer wieder gesungen, wo es ja dann auch heißt, was du willst, Herr, das will auch ich. Das heißt, es bekundet ja, ich habe da gar nichts mehr mitzureden. Es geht um deine Offenbarung, als Kind Gottes. In der Welt haben wir viel zu reden, ja. Aber in der Gemeinde gehst du nicht. Da geht es wirklich nur um die persönliche Führung im Heiligen Geist. Und das sagte ja der Herr Jesus auch. Von dieser Quelle sprach er zu der Samariterin. Das war nun mal keine Jüdin, sondern eine heidnische Frau am Jakobsbrunnen. Dieses Gespräch um Wasser, das endete ja dann letztlich so, dass er sagt, wenn du an mich glaubst und wer überhaupt an mich glaubt, dann wird in diesem Menschen ein Brunnen des lebendigen Wassers entstehen. Und zwar ein Brunnen, der quillt in die Ewigkeit hinein. Das sprach er von dem Heiligen Geist. Das ist Leben. Das ist Leben. Und wo dieses Leben nicht pulsiert, da ist eben keine Erlösung vorhanden. Nur dort, sie sprach diese Frau, dann gib mir solch ein Wasser, das mich nicht mehr dürstet. Sie verstand ja nicht gleich, dass der Jesus vom Heiligen Geist geredet hat. Aber später im Nachhinein und auch die Leute aus ihrem Dorf kriegten mit, dass Jesus mehr als ein Mensch ist und dass er etwas zu geben hat, was Gültigkeit sogar in der Ewigkeit besitzt, nicht nur hier in der Zeit. Wer durch den Heiligen Geist geleitet wird, er flucht oder arbeitet nicht gegen den Herrn. Flucht nicht und arbeitet nicht gegen den Herrn. Er wagt auch nicht gegen den Herrn zu arbeiten, sondern er beugt sich und fragt, Herr, was willst du, so wie Paulus vor Damaskus, ne? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Da er wird zittern und zagen und beben, war ja bei dem Paulus angesagt, also der vorher ein Saulus war und der immer selber bestimmt hat, wie man Gott dient. Hat er immer mal gemacht. Er war sogar angesehen. Er schreibt in einem Brief, dass er unsträflich war nach dem Gesetz. Er war angesehen in der vornehmsten Kategorie der Gläubigen der Pharisäer. Er hat alles selber gemacht. Man blickte zu Saulus auf. Das ist ein Mann, der ist gläubig. Und nachher sagt er ganz plötzlich, nein, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sind natürlich unangenehme Fragen, weil man nicht weiß, welche Antwort man kriegt als Kind Gottes. Das weiß man vorher nicht. Und die kann so unangenehm ausfallen, die Antwort, wie ich sie mir gar nicht vorgestellt habe. So, dass sie mein Leben total auf den Kopf stellt. Deswegen fragen viele Christen und auch in Korinth nicht mehr danach, was der Herr will. Weil die Antwort unangenehm sein kann. Deswegen sagt man, Herr, segne mich und das, was ich mir vorgenommen habe, meinen Willen. Aber wir haben gesehen, in Korinth ging das nicht gut. In Caesarea Philippi bescheinigte ja der Herr Jesus auch dem Petrus und zugleich auch den Jüngern, die dabei waren. Und die Beantwortung der Frage des Petrus hörten, die Frage lautete ja, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus sagte dann, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und der Herr Jesus sagt, das hast du nicht wissen können. Das hast du nicht wissen, das kann keiner wissen. Das hat dir der Vater im Himmel offenbart, durch meinen Geist, durch den Heiligen Geist. Das kannst du gar nicht wissen. Und die anderen hörten das mit, das konnte er gar nicht wissen. Das hat der Heilige Geist, er hat ihm etwas gesagt und gezeigt, was er nie hätte wissen können. Also wir brauchen das auch, damit wir das hören, was wir nie hätten wissen können und doch wissen und tun können. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes auch im Blick auf die Prüfung, welcher Geist von Gott ist. Das passt zu Matthäus 16, Kapitel 4, Abvers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie überhaupt von Gott sind. Also man kann nicht sagen, jede Geistesbezeugung in dieser Welt ist wirklich göttlich. Das haben wir früher gedacht. Wenn man nicht gläubig ist und keine Unterscheidung hat, denkt man, alles, was übernatürlich ist, das muss irgendwie von Gott kommen. Deswegen hatte selbst auch dieser Dichter Goethe gesagt, man muss ein gutes Verhältnis mit den Dämonen haben. Er war sich ja gar nicht bewusst, dass das was Schlechtes sein könnte. Gutes Verhältnis mit den Dämonen. Und wenn jemand überirdische Eingebungen hat, da muss das immer gut sein. Inspiration muss immer gut sein, immer von Gott. Also es gibt viele Geistesoffenbarungen, aber durch den Heiligen Geist erkennt man, dass nicht alle von Gott sind, sondern dass ein bestimmtes Kriterium dazugehört, wenn es von Gott ist. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass der Erlöser, der Gesalbte, also Jesus Christus, in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das heißt also, ein jeder Geist, der bekennt, dass dieser Christus von Gott, also Gott selbst, ins Fleisch gekommen ist, der Geist ist von Gott. Und der Geist, der das nicht bekennt, und es gibt viele Geister heute, die das nicht bekennen, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nur ein von Gott Geführter gewesen. Er ist ein Mensch. Der eine heißt Mohammed, der andere heißt eben Jesus und der dritte heißt eben Buddha. Das macht alles nichts. Er ist nicht Gott. Da stehen wir, das sind andere Geister. Die bekennen nicht, dass Gott in Christus war. Denn wenn Gott nicht in Christus war, dann konnte er auch nicht die Sünden vergeben. Dann war er tatsächlich nur ein Märtyrer. Ja, dann war er ein Vorbild in seinem Leben und ein Märtyrer, aber kein Erlöser. Der Geist Gottes aber bekennt, dass Gott selbst in Christus war und kam, und die Erlösung brachte. Jeglicher Geist, der das nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und dieser andere Geist steht hier, das ist der Geist des Wiederchristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird. Und er ist jetzt schon in der Welt. Darum, Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der Geist Gottes, der in euch ist, der ist größer als der Geist in dieser Welt. Also hier wird deutlich unterschieden zwischen dem Geist Gottes und den anderen Geistern, die auch Offenbarungen geben und sogar versuchen, solche Offenbarungen zu geben oder ähnliche, wie Gott sie gibt, sodass es ein heilloses Durcheinander geben kann. Man denkt, das sind jetzt Gottes Offenbarungen, dabei sind sie vom Teufel. Ja, viele sind so echt, so ähnlich, aber sie sind nicht von Gott. Denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, das ist seine Prägung. Er ist auch ein Mörder von Anfang an, er hat nur Lügen im Sinn, er hat nur Morden im Sinn. Er hat nie Leben, Errettung im Sinn. Ja? Und deswegen verstellt er sich, sagt ja die Bibel, auch als ein Engel des Lichtes. Er tut so, als ob seine Offenbarung Gottes Offenbarung wäre, damit er die Menschen verführen kann. Also es ist sehr wichtig, einseitig die Offenbarung Jesu in seinem Leben zuzulassen. Drei Punkte will ich kurz noch ansprechen. Das sind die Bekenntnisse des Geistes Gottes in uns. Erstens, bekennt der Geist Gottes in uns das Werk Jesu, das Werk der Erlösung. Der Geist Gottes lenkt uns kontinuierlich, immer wieder als erste Stelle aufs Kreuz. Er verklärt uns als allererstes, bevor irgendwas anderes drankommt, immer wieder Golgatha. Er zeigt, ohne mich kannst du nichts tun, Golgatha ist deine Erlösung, sonst hast du keine. Das Blut des Lammes ist für dich geflossen, sonst hast du keine Vergebung. Das ist immer der Ausgangspunkt. Das Werk Jesu wird verklärt. So sagte es ja der Herr auch in Johannes 16, 14. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Immer zuerst das Werk des Herrn. Und ich denke, es geht ja denen oder allen so, die Jesus aufgenommen haben, auch in ihrem Gebetsleben, dass ihnen dieser Punkt immer wieder so äußerst wichtig wird, für Golgatha zu danken, weil das der Ausgangspunkt des eigentlichen Lebens ist. Ohne Golgatha läuft nichts in der christlichen Gemeinde, ohne Golgatha. Deswegen, das verklärt der Heilige Geist zuerst immer in uns. Ja? Und das wollte auch der Herr Jesus schon auf der Erde den Jüngern verklären, den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung, weil die sich gewundert haben, dass das irgendwie nicht weiterging. Und dann redete er zu ihnen in Lukas 24, dann ab Vers 26 und weiter, musste nicht Christus solches leiden? Das müsst ihr zuerst immer wieder verstehen. Wenn das nicht vorangeht, könnt ihr alles andere, was danach kommt, nicht richtig einordnen. Der Heilige Geist, sein Bekenntnis, in uns ist zuerst das Bekenntnis des Werkes Christi auf Golgatha. Und auch in Kapitel 24 von Lukas Evangelium, was ich eben angesprochen habe, ab Vers 44, da steht es ja, er öffnete ihnen das Verständnis. Wofür? Für Golgatha. Das muss jeder immer wieder zuerst verstehen. Wenn er das nicht zuerst versteht, versteht er nichts, was danach kommt. Weil die Haltung des Verstehens eine falsche dann ist. Die richtige Haltung ist, ich bin Eigentum Jesu, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und nun kannst du mir weitere Offenbarungen geben. Also das Leiden Jesu, seine Auferstehung, die Sündenvergebung, die Rechtfertigung, die Überwindung des Todes, das ist das erste Bekenntnis des Heiligen Geistes in uns. In Hebräer 2, 14 lesen wir ja auch dazu. Hebräer 2, 14 Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teufel. Und erlöste die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Das verklärt der Geist Gottes immer wieder. Das macht er uns wichtig. Du bist ein Verlorener gewesen. Du lebtest immer in Todesangst. Du hattest Angst vor dem Tod. Aber Jesus hat dich erlöst. Jetzt bist du frei. Und von dort fängt das Leben an. Jetzt hast du ewiges Leben bekommen. Das bestätigt der Heilige Geist in uns und auch zugleich damit die Gotteskindschaft. Jetzt gehörst du zu Gott. Also als Erste mit Zeugen des Geistes, des Werkes Jesu. Ein Zweites, der Heilige Geist bezeugt nun das Werk Jesu in uns. Nicht nur das Werk Jesu äußerlich, Christus starb für mich, sondern die andere Seite, ich sterbe mit Christus. Das verklärt er uns auch ständig. Das ist das Werk Jesu in uns. Der Heilige Geist bekennt also das Wesen des Sohnes Gottes in uns, das ja auch unser Wesen verändern soll oder vereinnahmen soll. Das Wesen Jesu soll ja jetzt unser Wesen werden. Christus in uns. Und da arbeitet der Heilige Geist in uns fieberhaft, um das zu bewerkstelligen, jeden Tag. Und wir merken, wie oft wir da straucheln und gar nicht richtig mitkommen und oft das Falsche tun. Aber im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, steht diese Zielsetzung, Vers 17 und 18. Denn der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt, in dasselbe Bild, in dasselbe Bild Jesu, von einer Klarheit zur anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Merken wir, das ist das, was der Heilige Geist auch in uns ständig wirkt und tut. Das Wesen Jesu zu offenbaren. Und wenn wir von dem Wesen Jesu lesen, ich bin ja so dankbar, dass ich das nicht als eine Aufforderung sehen muss, selber so zu sein. Also da würde ich ja dran kaputt gehen, wenn ich Galater 5, Vers 22 lese und ich soll das tun. Dann müsste ich sagen, kapitulieren und sagen, das geht nicht. Aber es spiegelt das Wesen Jesu wider, was der Geist Gottes in uns, in mir verklären will. Da steht nämlich, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Besonnenheit, Keuschheit. Ja. Also wenn ich mich daran probieren sollte, könnte ich gleich aufhören. Das kriege ich nie unter die Füße. Das würde ich nie schaffen, das zu haben. Aber das ist das, was wir gelesen haben, gerade im 2. Korintherbrief, dass der Heilige Geist dieses Bild Jesu in uns selber aufrichten will. Sein Werk in uns. Das Werk Christi in uns. Dann ist erfüllt, was auch, wenn das weiter geschieht und bis zur Vollendung, was auch in 1. Korinther 15 dann steht, Vers 49, wenn wir das mal in diesem Zusammenhang lesen, da heißt es, wie wir einst getragen haben das Bild des Irdischen, dann werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Nicht? Das ist Jesus Christus, das Bild des Himmlischen. Oder Römer 8, Vers 29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde des Sohnes Gottes. Ja, das kann man nicht studieren. Das kann man auch nicht trainieren. Das kann man nur geschenkt bekommen durch den Heiligen Geist. Das ist die Arbeit Gottes in uns. Und der Apostel Paulus stellt sich ja selber darunter. Wir lesen das auch im Philipperbrief, wo er dann sagt, Kapitel 3, Vers 10, ich habe das noch nicht ergriffen. Aber ich jage dem nach. Das soll durch den Heiligen Geist in mir geschehen. Dieses Werk Jesu. Bis zur Vollendung. Das dritte, also einmal ist es die Verherrlichung des Werkes Christi selbst. Dann das Werk Christi in uns. In uns, dass wir Form gewinnen, Gestalt gewinnen. Und dann das Werk Jesu an uns. An uns oder mit uns in dieser Zeit. Der Heilige Geist, der Geist Jesu, will uns genau das geben und uns in den Zustand setzen, in dem der Herr selbst bei der Versuchung seiner Messiasprobe Matthäus 4 gestanden hat. Und das ist das, was Jakobus dann aufgreift und sagt im Blick auf die Anfechtung: Selig ist der Mensch, der Mann, der die Anfechtung erduldet. Mit anderen Worten, nicht nur erträgt, sondern überwindet. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an und mit uns. Denn niemand, und ich wage das zu behaupten, kann Anfechtungen im Blick auf sein Glaubensleben selber überwinden. Niemand. Das kann nur der Geist Gottes tun. Denn es steht weiter geschrieben im Jakobus, denn nachdem er dann bewährt wird, er soll darin bewährt werden. Aber wie kann man denn auch, kann man sich selber bewähren? Nein, wir können uns weder selber bewähren noch selber bewahren. Das kann nur der Heilige Geist, der Geist Gottes. Nachdem er bewährt wird, soll er die Krone des ewigen Lebens haben. Und es heißt ja gleich am Anfang, noch die Verse davor, dass wir das als Gnade betrachten sollen, wenn wir in Anfechtung kommen. Dass wir dadurch sogar noch fester im Glauben gegründet werden. Das ist das Werk Gottes. Das ist nicht unser Werk. Das können wir nicht tun. Das ist das Werk Jesu, der uns befähigt, auch in der Bereitschaft auf seine Wiederkunft zu stehen. Also ich habe manchmal Bedenken, wenn jemand so schwärmerisch und enthusiastisch sagt, ja, ich freue mich, dass der Herr wiederkommt, und dann gucke ich ihn so an und dann denke ich, das sieht man dir aber gar nicht an. Das ist ein Wunschdenken im Moment, aber nicht ein Zustand. Das ist ein Wunschdenken, weil du es gelesen hast. Aber dein Zustand spricht noch eine andere Sprache. Der Geist Gottes will uns aber in den Zustand bringen, wie es in 1. Thessalonicher 4 heißt, dass wir, wenn der Herr kommt mit der Posaune vom Himmel, die Toten in ihm zuerst auferstehen und wir dann verwandelt werden. Ja, das muss eine Freude sein. Das muss nicht nur ein Wegreißen sein, wie man Kinder von einem Spielzeug wegreißt und sagt, jetzt ist mal genug, komm, jetzt geht's hier weiter. Und das Kind schreit noch, warum, warum? Ja, so soll es ja nicht sein. Sondern es soll ja eine wunderbare Einladung und Annahme der Einladung sein. Und all das bewirkt nur der Heilige Geist in uns. Das Werk Jesu an uns und auch durch uns. Durch uns, dass andere erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das soll ja auch geschehen. Denn die Motivation, das Evangelium zu verkündigen, das darf nie eine Organisation sein. Also deswegen stellen wir immer alles so frei. Es muss keiner gewaltsam, bloß weil andere sagen, du musst da mal auf die Straße gehen, also sich beteiligen. Nein, nein, bloß nicht. Lieber zu Hause bleiben. Die Motivation ist die Motivation durch den Heiligen Geist. Denn der Apostel Paulus sagt auch von sich, dass der Geist Gottes ihn so bewegt, dass ich ihn, Jesus, durchs Evangelium verkündigen soll. Darum bin ich berufen. Ja, Galater 1,16. Oder 2. Korinther 5,14. Die Liebe Christi, die bewegt mich dazu, sogar mehr zu machen in den Augen der anderen als nötig. Das ist die Liebe Christi. Ich kann das nicht anders. Sie treibt mich. Es hat mir keiner gesagt, nun mach mal das, und deswegen mache ich das, sondern weil Gott mich dazu treibt. Verstehen wir? Das ist Motivation der Evangelisation. Alles andere ist doch menschlich und zum Scheitern verurteilt. Als Paulus in Korinth war, also wenn wir ihn gehört hätten, dann hätten wir gesagt, will das ein Apostel sein? Warum sage ich das? Er hat in Korinth in der Synagoge von Gott gesprochen. Aber er hat seinen Heiland nicht bezeugt. Würden wir so einen als Vorbild nehmen und sagen, dann würden wir sagen, das ist ein Drückeberger. Der kennt jetzt Jesus. Und er sagt nichts davon. Und dann steht dort geschrieben, als dann Timotheus kam, Apostelgeschichte 8,5, da drängte ihn der Geist, Christus zu bezeugen. Dann hat er es gemacht. Vorher nicht. Merken wir, das ist Evangelisation. Da drängte ihn der Geist. Wo der Geist nicht drängt, ist es immer eine falsche Evangelisation. Da macht man mehr kaputt als ganz. Aber dann konnte er bezeugen, Jesus. Und viele haben sich bekehrt daraufhin. Das braucht Gemeinde Jesu. Und da will ich nochmal unterstreichen, was der Herr sagt in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wer also durch den Geist Gottes geführt wird und durch ihn redet, arbeitet nicht gegen Jesus und lästert auch nicht seinen Namen. Das sollte ihnen gesagt werden. Da seid ihr auf dem richtigen Wege und der richtigen Basis. Dort werdet ihr nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ihr Korinther, die ihr entweder apollisch, käfisch, paulisch, christisch sein wolltet, ihr seid dann eins im Geist. Zusammenfassend können wir über diesen Text, über diese Verse sagen, dass der Heilige Geist der Hinweisende auf Gottes Heilstat in seinem Sohn Jesus Christus ist, wie wir es auch auf einem schönen Altarbild, das habe ich mal mit meiner Frau so live gesehen, in Colmar in Frankreich sehen können. Das ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald gemalt. Da hat er etwas reingesetzt. Ja, man verschiedene Figuren reingesetzt. Christus am Kreuz. Aber dann hat er Johannes daneben gemalt. Dann hätte man sagen können, na gut, Johannes der Vorläufer, ja. Das ist eben halt auch dabei. Aber nur mit einer Funktion hat er ihn dorthin gemalt. Mit einem sehr großen, langen Finger auf Christus weisen. Siehe, das ist Gottes Lamm. Nichts anderes. Und das tut der Heilige Geist in seiner Gemeinde. Er sagt, das ist Gottes Lamm. Und dahin musst du gehen. Da, an dies musst du dich halten. So können wir das zusammenfassen. Und wenn alle in Korinth damals das so verstanden haben, alle nur auf das Lamm schauen, dann ging es vorwärts mit den Gaben des Heiligen Geistes und mit dem Leben im Heiligen Geist und auch mit dem Werk des Geistes in dieser Welt.